Jan-Peter Bremer im Literaturfunk zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Bremer.
Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
Du bist Jahrgang?
65.
In West-Berlin hast du die ersten Jahre deines Lebens gewohnt?
Ja, ich bin in West-Berlin geboren und dann sind meine Eltern 1970, als ich 6 war oder 5, nach Lüchow-Dannenberg gezogen. Das ist so ein ganz rückständiges Gebiet im ehemaligen Zonenrandgebiet. Und dann da auch eingeschult worden.
Was ist die Elbe für ein Fluss? Würdest du an der Elbe einen Roman spielen lassen?
Nein, niemals. Ich bin an der Elbe aufgewachsen.
Ja?
Mhm. Direkt an der Elbe.
Das Grundstück war direkt an der Elbe, das Dorf?
Nicht direkt, ja, es war 3 Kilometer weit weg, aber ich bin ja an so einem See aufgewachsen und es war so ein abgestorbener Elbarm. Aber die Elbe war, ja, vielleicht Luftlinie 2 Kilometer.
In deiner Kindheit haben nicht die Lämmer geschrien, sondern die Frösche gequakt.
Da waren gar nicht so viele Frösche, weil das war relativ klares Wasser. Und da sind ja nicht so viele Frösche. Das war kein Tümpel.
Wovor hattest du Angst in deiner Kindheit?
In meiner Kindheit? Eigentlich vom Alleinsein. Und das war ich sogar. Wir waren ja Zugezogene und das war ein richtig feindliches Territorium eigentlich. Also mein Vater war ja Künstler und sah immer so ein bisschen wild aus. Der ist am Anfang sogar mal noch mit so einem Umhang rumgelaufen, wie ihn Graf Dracula früher getragen hat. Da waren wir dann unter ganz vielen Bauern und in so einer ganz kleinen, und die Stadt bestand nur aus Kleinbürgertum. Und das war ja Anfang der 70er Jahre und das war total weit weg. Da war ja nichts irgendwie von...
Was ist ein Dracula-Mantel?
Das ist einfach so ein Umhang, der nach hinten kippt. Das ist ein Dracula-Mantel.
Welche Farbe hatte der?
Der hatte die Farbe schwarz. Den hat er aber nur ganz selten angehabt. Aber er sah auch sonst ganz fremd aus, mit einem wallenden Backenbart und auch die anderen Freunde, die zu Besuch kamen von meiner Eltern, wir hatten immer viel Besuch von denen, sahen auch ganz fremd aus. Das war für die Landbevölkerung war das sehr strange. Und da man aber sofort gemerkt hat, dass mein Vater auch ein bisschen Geld hat irgendwie, das war halt ein Typ, aber ich war halt nur so ein kleiner, schmächtiger Junge und das war schon sehr, sehr mühsam die ersten Jahre.
Kannst du dich erinnern, wann du das Märchen gelesen hast, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen?
Das habe ich in meinem ganzen Leben nie gelesen.
Hast du Angst vor den Märchen?
Vielleicht, ja.
Liest du Märchen?
Ja, ich habe sehr viele Märchen eine Zeit lang gelesen, habe das jetzt nochmal ein bisschen aufgefrischt durch die Kinder. Fall aber immer sofort rein in die Märchen, ganz tief und komme da auch nur schwer wieder raus.
Dann hast du dir schon viele Albträume.
Ja, angelesen.
Angelesen.
Ja, ich habe mir viele Albträume angelesen durch die Märchen.
Was war das für eine Atmosphäre? Was war das für ein Haus, in dem ihr gelebt habt?
Das war so ein kleines Raubritterschloss. Das lag ja am See und das hatte auch früher mal einen Burggraben. Das war schon doll und das war auch ein riesiges Grundstück. Und,
gab es ein Verlies? Gab es einen Kerker?
Es gab einen Keller. Und von diesem Keller aus sollte ein unterirdischer Gang über einen See führen. Oder andere haben sogar behauptet, der führte bis nach Dömitz. Im Gang sollten auch Schätze verborgen sein. Ich weiß nicht mehr, wie der Raubritter hieß. Ich glaube, der hieß Fick von den Bergen. Der muss irgendwie ganz schwer gewütet haben und diese Schätze in diesen Gang gebracht haben. Und diesen Gang haben wir natürlich als Kind oder habe ich als Kind ständig gesucht. Das heißt, ich habe immer die ersten Jahre meiner Kindheit immer irgendwo mit einer Schaufel gestanden und irgendwo auf diesem Grundstück nach diesem Gang gegraben, was meinen Eltern nicht besonders gut gefallen hat. Es war auch fast schon ein bisschen autistisch, wie man da immer nur grub und grub und grub.
Du hast keine Dukaten im Keller gefunden?
Nee, ich habe überhaupt nichts gefunden. Ich habe noch nicht mal irgendwas aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ich habe absolut nichts außer lehmiger Erde. Die habe ich aber alle, die habe ich aufgeschaufelt und aufgeschaufelt.
Das erinnert mich an die Schatzinsel von Stevenson.
Das hatte auch ein bisschen was davon.
Da ist jemand auf einer Insel, auf der Schatzinsel ist ausgesetzt worden, ein Schwachsinniger. Mhm. Der sucht den Piratenschatz
ja.
Vom Kapitän Flint.
Ja, ich glaube, wenn meine Eltern nicht immer diese Grabungen unterbrochen hätten, weil ich habe dann auch im Keller Löcher gebohrt und so, und das wollten die überhaupt nicht. Ich glaube, ich hätte den Gang gefunden. Und zwar ganz egal, ob er tatsächlich existiert oder nicht, ich hätte ihn trotzdem gefunden.
Wie waren die Wände?
Die Wände?
Waren die feucht?
Nee, das war gar nicht feucht. Das war ganz dickes Gebälk, was da seit 500 Jahren stand. Und das war nicht feucht. Und der Keller war auch nicht feucht. Der Keller hatte richtig dicke Feldsteinwände, durch die man auch irgendwie mit dünnen Gegenständen irgendwie bohren konnte. Ziemlich langsam und mühsam, aber das ging auch. Und sonst war das eigentlich mehr wie so ein Bauernhausgehöft. Nur, dass die Decken höher waren. Das war das Schlosshafte daran.
Hattet ihr Tiere?
Ja, wir hatten Tiere. Wir hatten alle möglichen Tiere, Hunde.
Was für Hund?
Der erste Hund, mit dem ich quasi aufgewachsen bin, war eine englische Bulldogge, der hieß Louis.
Wie groß ist eine englische Bulldogge?
Ich bin ganz schlecht in Größen messen, vielleicht 30 Zentimeter hoch, vielleicht 35, nicht besonders hoch, aber mindestens ebenso breit. Und dieser Hund hasste andere Hunde zum Beispiel.
Welche Fähigkeiten besaß der Hund?
Die englische Bulldogge besitzt generell die Fähigkeit, dass sie sich an Bullen heranwerfen kann und die in den Hals beißen kann und sich dann festbeißt. Und die Schnauze ist so weit zurückgezüchtet, also die ist unterm Oberkiefer, dass er dann trotzdem, wenn er fest rangebissen ist, noch atmen kann. Diese englische Bulldogge, die wir hatten, die besaß auch diese Wut einer englischen Bulldogge. Aber wenn zum Beispiel ein anderer Hund aufs Grundstück kam, ist er immer vor Wut, ist er auf die zugesprungen, total wütend, aber immer bevor er sie erreicht hat, kurz davor in Ohnmacht gefallen, weil ihn diese Wut einfach so übermannt hatte. Und dann lag er eigentlich da wie eine Schildkröte und hat dann immer so ein bisschen mit den Beinen in der Luft gestrampelt. Musste man ihn ein bisschen auf die Brust hauen, dann hat er sich langsam wieder berappelt. Dann hatten wir Schafe, wir hatten Hühner, darunter war ein Huhn. Ich weiß nicht, wie Geisteskrankheiten bei Hühnern heißen, aber das war geisteskrank. Das hat sich immer nur auf den Kopf gesetzt. Ich bin dann 2 Jahre lang immer mit dem Huhn auf dem Kopf da über dieses Grundstück gelaufen. Was halt ein bisschen fehlte, waren andere Kinder. Obwohl ich vielleicht mit dem Huhn eine Zeit lang zumindest ebenso glücklich war.
Aber ihr hattet noch mehr Hunde.
Wir hatten danach noch eine Boxerhündin. Hatten wir parallel zu der Bulldogge.
Was macht eine Boxerhündin?
Was die meisten Hunde eigentlich den ganzen Tag machen, die schläft.
Was kann eine Boxerhündin?
Was die kann?
Ja. Wofür ist sie da? Was macht sie, wenn sie nicht schläft?
Die beschützt das Haus. Die bellt. Also sie schlägt an.
Ist die angekettet gewesen?
Oder nein. Nein, die sind alle frei rumgelaufen, die Hunde. Angekettet war da keiner. Die englische Bulldogge hat leider nicht gebellt. Deswegen wollten meine Eltern noch einen Hund, der wenigstens anschlägt, wenn jemand kommt. Das hat die Boxerhündin gemacht. Dann sind die beiden gestorben, aus irgendwelchen Gründen, das weiß ich nicht mehr genau warum. Und danach hatten wir einen Hund, der hieß Heinrich, den haben wir aus zweiter Hand bekommen. Das war ein Bluthund. Bluthunde können gar nicht bellen, die jaulen immer nur, so ein bisschen wie Wölfe. Und der hat auch nichts gesehen, weil die Augenhöhlen, die haben eine ganz lockere Haut und die Augenhöhlen rutschen immer über die Augen rüber. Deswegen, wenn die den Kopf ein bisschen nach unten machen, sehen die nichts und laufen gegen alles gegen. Sind aber sonst sehr freundlich auch. Nur hat der leider Gottes die Schafe, die wir in dieser Zeit auch hatten, alle samt gerissen, weil das sind nämlich Jagdhunde. Die haben früher ja die Sklaven wieder eingefangen auf Haiti. Und das war der dritte Hund.
Also Moment, ein Hund, der durchaus blind ist manchmal?
Ja.
Trotzdem ein sehr guter Jagdhund?
Ja, exzellente Jäger, ja. Denen sind ja die Augen extra blind gezüchtet worden oder so gezüchtet worden, dass sie nicht sehen, dass sie noch besser riechen können.
Also auch wenn sie sehr schnell laufen, sehen sie nichts?
Dann sehen sie nichts, nee. Dann nehmen sie nur eine Fährte auf und folgen der.
Das sind Hunde, die nach Geruch laufen?
Ja.
Ist es die einzige Hunderasse, die nach Geruch läuft?
Soweit ich weiß schon, ja.
Bluthunde?
Bluthunde.
Wie sehen die aus? Welche
Farben? Die sind relativ groß, haben unglaublich lange Ohren wie ein Basset, haben halt diese total lockere Gesichtshaut, die ihnen immer irgendwie über die Augen rutscht. Oder das Einzige, was der sehen konnte, war der Himmel. Also wenn er den Kopf nach oben getan hat, ist die Haut so gerutscht, dass die Augen sichtbar wurden. Und dann hat er sich die Wolken, den Wolkenzug angesehen. Sonst wird er wenig gesehen haben von der Welt.
Wie wird solch ein Hund erzogen? Er sieht ja nicht die Befehle des Herrn.
Ich glaube sowieso nicht, dass Hunde so wahnsinnig viel mit den Augen tun. Das geht ja darum, was sie hören. Und ich glaube, dieser siebte Sinn, was sie fühlen, was das Herrchen möchte. Nur, der war gar nicht zu erziehen. Der war ja schon erzogen und der war auch total verzogen. Also man konnte dem auch gar nicht austreiben, diese Schafe zu reißen.
Ihr wart in der Wahl eurer Hunde offenbar nicht sehr glücklich. Beziehungsweise warum diese skurrilen Hunde?
Weil mein Vater alles, was skurril ist, liebt.
Und du hast dann später selbst einen Hund besessen?
Ich habe eine ganz große Freundschaft zu Hunden damals geschlossen und die auch mein Leben lang nicht wieder aufgeben können. Und hatte dann die ersten Jahre natürlich in Berlin keinen Hund, aber als ich dann meine jetzige Frau kennengelernt habe, haben wir uns ganz schnell auch einen Hund geholt.
Was war das für ein Hund?
Das war eine kleine französische Bulldogge. Die sind sehr winzig und die war besonders winzig. Die haben wir für damals sehr viel Geld, also für, zumindest für unsere Verhältnisse, sehr viel Geld bei, glaube ich, einem Libanesen auf dem Hinterhof gekauft und sind damit ja zum Tierarzt gegangen. Und da hat er gesagt, das können sie direkt in die Tonne kloppen. Wir haben die aber dann tatsächlich hochgepäppelt und hatten am Ende eine Tierarztrechnung von 1.500 Mark oder sowas, die mir nur deswegen erlassen wurde, weil ich, da hat sich die Literatur endlich mal ausgezahlt, weil ich der Frau ein signiertes Exemplar meines Buches geschenkt habe.
Schreiben lohnt sich?
In dem Fall hat sich Schreiben mal gelohnt, ja.
Zumindest wenn man Hundebesitzer.
Als Hundebesitzer, ja.
Warum habt ihr mit so viel Mühe diesen schwächlichen Hund großgezogen?
Ich glaube, weil man gleich mal seine Fähigkeiten so als Familienbetrieb testen wollte. Man liebt den ja sofort.
Haben dich deine Schulkameraden beneidet um deine Hunde?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das war ja auf dem Dorf und da hatten die hatten ja alle Hunde. Die hatten dann aber dann dazu einfach auch noch 150 Schweine und 70 Kühe und 720 Hühner.
Das war ein durchschnittlicher Bauernhof?
Ja, das wäre jetzt vielleicht ein sehr großer Bauernhof, aber es waren relativ Großbauerngehöfte, die darum waren.
Jan-Peter Bremer zu Gast im Literaturfunk berichtete von einem Schloss auf dem Lande, von seiner Kindheit als Gold- und Schatzgräber, als verträumter Hundebesitzer. Vielen Dank, Jan-Peter Bremer, für dieses interessante Gespräch.
Gern geschehen.